Wenn eine Zeitung schreibt, im Gefängnis wegen Corona-Aktivitäten, ein Artikel über die Ärztin Bianca Witschel, und es ist kein alternatives Nischenblatt, dann ist das erstmal interessant. Und wenn über den Verleger dieser und mehrerer anderer Zeitschriften die Zeitung Menschen machen Medien, das ist das Blatt der sonstigen Vereinigung Verdi, schreibt, er mischt Werbung, Verschwörungserzählungen und AfD-Propaganda, dann wird es noch interessanter. Jetzt ist der Mann, dem dieses Lob, wenn ich es mal so sagen darf, gilt, bei mir im Studio, Michael Hauke, Verleger, Autor, und Sie haben auch Bianca Witschel im Gefängnis besucht. Über all das wollen wir reden, aber erstmal schön, dass Sie hier sind.
Ja, schön, dass ich hier sein darf.
Sie haben 1990, Sie sagten, den ersten Anzeigenverlag in Ostdeutschland gegründet, machen das Ganze also jetzt seit 36 Jahren, unter anderem den Kümmels Anzeiger für das Rand-Berliner Gebiet und Berlin-Köpenick. Ich muss sagen, es gab mal das Köpenicker Dampfboot als Zeitung, aber Kümmels Anzeiger klingt auch nicht schlecht. Außerdem auch in anderen, ja, Gebieten um Berlin rum. Was sind Sie, ein Alternativjournalist oder ein, ja, ganz normaler Lokaljournalist, der irgendwie zu anderen Themen gekommen sind?
Also, wie gesagt, vor 36 Jahren im Zuge der Einheits- und Wende-Euphorie habe ich mit meinem besten Freund zusammen das Unternehmen gegründet in Fürstenwalde. Wir sind heute tatsächlich der älteste Anzeigenblattverlag Ostdeutschlands. Und ich bin vom ersten Tag an dabei. Ich war damals 21, als es losging. Demzufolge bin ich heute 57. Mache immer noch dasselbe, mache das auch mit sehr viel Herzblut, was man den Zeitungen sicherlich anmerkt. Ja, Sie sagen zu Recht, ich bin kein Alternativmedium. Wenn man das 91 gegründet hat, dann ist es auch schwer möglich. Aber seit der Corona-Zeit habe ich mich klar positioniert. Sofort nach dem ersten Lockdown habe ich angefangen, die Menschen über die tatsächlichen Zahlen zu informieren und gegen den ganzen Wahnsinn und gegen die ganzen Lügen und dieses Narrativ anzuschreiben. Und zwar tatsächlich immer recherchiert und nicht mit Blabla oder sonst was, sondern immer mit den Zahlen vom Bundesgesundheitsministerium, vom RKI, vom Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte. Also all die Informationen konnte man bei mir lesen. Durch unser 14-tägliches Erscheinen kamen wir natürlich nicht gegen die stündlich erscheinende Tagesschau an, die Menschen völlig verrückt gemacht hat.
Mhm. Was haben Sie da für Erfahrungen gemacht? Gab es da mehr Leute, die gesagt haben, also das Schmierblatt bei mir bitte nicht mehr in den Briefkasten? Oder gab es mehr Leute, die gesagt haben, ich weiß zwar nicht, wo Fürstenwalde liegt, aber diese Zeitung möchte ich auch haben?
Ja, genau. Also es gab natürlich beides. Wir haben am Anfang, also ich rede jetzt von 2020, natürlich sehr viele Anfeindungen erlebt. Und das wurde auch sehr persönlich. Ich meine, jeder, der sich in dem Bereich engagiert hat, weiß, wie schnell es ging, dass man von einem ganz normalen Mitbürger zum Nazi wurde. Es gab Boykottaufrufe gegen alle unsere Anzeigenkunden und wir haben tatsächlich vieles verloren. Wir sind ein Anzeigenblatt, finanziert sich durch Werbung, auch durch öffentliche Aufträge, in denen Verwaltungen Anzeigen schalten oder auch ihre Amtsblätter bei uns drucken und verteilen lassen. All das habe ich dann verloren im Jahre 2020 und auch viele Großaufträge habe ich verloren, von denen ist auch keiner mehr zurückgekommen. Was ich damals so tatsächlich nicht gesehen habe, ist, wenn so viele Türen sich schließen oder einem wirklich bösartig vor der Nase zugeschlagen werden, dann öffnen sich andere. Wenn du in dieser Situation steckst, voller dieser Anfeindungen, dann hat man nicht diesen Weitblick, was daraus werden könnte. Es war also keine gezielte Aktion, aber ich habe mir immer gesagt, wenn ich es nicht mache, von wem will ich denn erwarten, dass ihr die Wahrheit schreibt? Wenn ich es nicht selber tue, in der Position, wo ich drei Zeitungen habe, die in Berlin und im Landkreis Oder-Spree, im Landkreis Märkisch-Oderland erscheinen, bis vor die Tore von Frankfurt, dann muss ich diese Möglichkeit, auch wenn sie auf ganz Deutschland betrachtet relativ klein ist, nutzen und den Menschen sagen, was eigentlich wirklich los ist.
Bevor wir gleich zu Bianca Witschel kommen, eins würde mich noch interessieren. Medien, egal ob es jetzt Wochenzeitungen, Anzeigenzeitungen sind, Tageszeitungen, Radio- oder Fernsehsender, Sie leben ja davon, dass Sie gelesen, gehört, gesehen werden. Also Sie müssen von Ihrem Publikum angenommen werden. Wir haben jetzt eine Situation, also im Osten zumindest, wo man sagen kann, wenn man sich die Wahlergebnisse oder wenn man sich so die Meinungsumfragen ansieht, 50% oppositionell, 50% jedenfalls würden das Kreuz bei den bisher dominanten Parteien noch machen. da würde man ja eigentlich erwarten, Medien versuchen jetzt irgendwie beiden Teilen gerecht zu werden, weil sie verkauft werden wollen. Aber außer Ihren Zeitungen und einigen anderen macht das kaum jemand. Können Sie sich das erklären, warum andere Zeitungen die Hälfte ihrer potenziellen Reichweite einfach nicht haben wollen?
Na, Sie stehen doch vor demselben Phänomen. Sie machen Fernsehen, Sie machen Nachrichten und müssen sich ja genauso fragen wie ich, warum bringt das keiner? Und ich sag mal, die sind in ihrem Narrativ gefangen. Und Sie haben mich ja gefragt, wie war die Situation 2020? Es waren so viele Menschen einfach so dankbar. Endlich war ein ganz häufig gebrauchtes Wort, endlich schreibt es jemand. Die Leute fühlen sich ja komplett gefangen von Medien, die ihnen jeden Tag etwas einreden wollen und mit Lügen auf sie eindreschen. Und umso dankbarer wird so etwas aufgenommen. Ich muss allerdings auch sagen, Sie sagen ja, 50% werden wählen heute oppositionell. Als wir damals angefangen haben, oder ich persönlich angefangen habe, mit in meinem Verlag, auch nicht im Einverständnis mit all meinen Mitarbeitern, das muss ich mal sagen, weil die ja gesehen haben, was passiert, dass wir die ganzen Aufträge verlieren. Da war es so, dass die AfD noch stärkere Maßnahmen gefordert hat. Das heißt, wir hatten damals als Maßnahmenkritiker ja gar keine parteipolitische oder parlamentarische Unterstützung. Das Blatt hat sich völlig gewandelt. Die AfD macht mit den Corona-Symposien wirklich sehr gute Aufarbeitung. Dafür bin ich auch dankbar, dass das Ganze eine Stimme im Parlament bekommen hat. Und zwar eine gewichtige Stimme im Parlament bekommen hat, die sich übrigens auch mit den politisch verfolgten Ärzten beschäftigt. Insofern stehen wir heute, sollte noch mal jemand auf die Idee kommen, eine Pandemie zu inszenieren, vor einer ganz anderen Grundlage als 2020, als wir uns alle nicht kannten, als jeder für sich operiert hat. Und jeder dachte, ich muss da irgendwie durch und ich muss es den Leuten sagen. Hatten wir ja damals, wir kannten keinen. Und die politischen Parteien waren von AfD bis Linke geschlossen für das Narrativ. Und heute haben wir eine andere Situation. Die Menschen sind vernetzt. Die Menschen wissen viel mehr Bescheid. Die RKI-Files sind durchgestochen worden. Also das heißt, die Information bei den Leuten, die es wissen wollen, ist eine ganz andere. Und auch bei denen, die es nicht wissen wollen, sickert was durch. Da stimmte was nicht mit Corona. Das heißt, die Chance, nochmal sowas zu inszenieren, halte ich inzwischen für sehr gering.
Der Fürstenwalder, das ist eine der Zeitungen, die Sie verlegen, FW kurz nach dem Autokennzeichen, hatte neulich Besuch oder jedenfalls gab es ein Graffiti, damit haben Sie auch getitelt, FW-Verbot. Damit war Ihre Zeitung gemeint, also es gibt da auch schon wahrscheinlich handfesten Gegenwind. Selbst in Fürstenwalde.
Den gibt es. Also wir haben, das ist nicht das erste Graffiti, was sich gegen uns richtet. Und jetzt wird's ja immer kruder. Jetzt fordern sie ja tatsächlich nicht nur das Verbot einer Partei, sie fordern jetzt auch noch das Verbot von Zeitungen. Ja, das ist tatsächlich wahr. Wir hatten auch mal den Fall, dass an einer Aldi-Filiale, die unsere Zeitung ausgelegt hat, der Titel unseres Blattes Kümmels Anzeiger raufgeschrieben wurde und da stand dann drauf, Kümmels Anzeiger lügt. Das heißt also, einige scheinen sich doch ganz schön zu ärgern über das, was wir machen. Aber ich kann Ihnen eins versichern. Ich habe immer nur das geschrieben, was hundertprozentig belegbar ist. Ich war nie im Bereich der Verschwörungstheorien. Aber das reicht schon, wenn man genau das belegt, dann wird man ja umso gefährlicher. Wenn man irgendwas schwafelt, dann ist das ja nicht, dann ist das ja leicht abzutun. Aber das, was ich jetzt 6 Jahre mache, ist nicht leicht abzutun, weil es immer eine Datengrundlage hat und allermeistens geht diese Datengrundlage sogar auf öffentliche Stellen zurück. Das heißt, wir schlagen sie einfach mit ihren eigenen Waffen. Und das scheint viele zu ärgern. Wir haben es auch erlebt, wir werden sicherlich gleich nochmal drüber sprechen, nach meinem Besuch bei Dr. Bianca Witschel im Gefängnis in Chemnitz, wie die Reaktionen da waren.
Kommen wir mal zu Bianca Witschel. Sie sagt, im Gefängnis wegen Corona-Attesten war der Titel auf mehreren, ja, ich glaube auf allen 4 ihrer Zeitungen. Wie kam Sie überhaupt auf die Idee, dahin zu gehen? War das journalistisches Interesse oder wollten Sie Bianca Witschel einfach mal kennenlernen?
Na, beides. Ich hatte mich schon mit anderen politisch verfolgten Ärzten getroffen, mit Dr. Martina Herrmann aus Potsdam, die alles verloren hat. Mit Dr. Monika Zhang aus Weinheim, die zu 24 Monaten Gefängnis auf Bewährung dann in zweiter Instanz verurteilt wurde. Die Staatsanwaltschaft, vertreten durch 5 Staatsanwälte, hatte damals über 4 Jahre Haft gefordert für sie wegen des Ausstellens von Maskenattesten. Dann hatte ich mich unterhalten mit Dr. Walter Weber, auch ein Interview draus gemacht, dem Mitbegründer der Ärzte für Aufklärung, der zu 22 Monaten verurteilt wurde. Alle Urteile sind rechtsgültig und teilweise vom BGH bestätigt. Und insofern wollte ich natürlich auch mit Bianca Witschel sprechen und Bianca Witschel kennenlernen, weil man muss sich ja die Situation nochmal vor Augen führen. Wie war denn das in den Jahren 2020, 2021? Für viele war es ja ganz, ganz dunkel. Und da gab es wenige Leuchttürme, wenige Lichter in dieser Dunkelheit. Und eines dieser Lichter war Dr. Bianca Witschel. Und sie hat sehr, sehr viel auf sich genommen, um Menschen zu helfen. Sie ist verurteilt worden für das Ausstellen von 1003 Attesten. Daran sieht man schon, dass sie vielen Menschen geholfen hat, insbesondere Familien mit Kindern, die völlig verzweifelt zu ihr kamen und einfach Hilfe brauchten. Und diesen Menschen hat sie geholfen. Sie hat sie geschützt vor der Maske mit den Maskenattesten. Sie hat sie geschützt vor der Impfung mit Impfunfähigkeitsbescheinigung. Das heißt, sie hat eine Kontraindikation attestiert und hat damit, wir wissen doch gar nicht, wie viele Menschenleben sie damit am Ende tatsächlich gerettet hat. Der Witz ist ja, sie ist zu 2 Jahren und 8 Monaten Haft verurteilt worden und die Staatsanwaltschaft ist nicht in der Lage, während des gesamten Prozesses auch nur einen einzigen Geschädigten zu präsentieren.
Also man geht ja da nicht einfach hin. Sie sitzt in Chemnitz in der Justizvollzugsanstalt, ja. Klingelt mal und sagt, ich will hier rein. Wollen, glaube ich, sowieso auch relativ wenige. Also wie ist das Prozedere, um überhaupt jemanden wie Bianca Witschel, Sie sind ja jetzt nicht verwandt, wie sie besuchen zu können, stellt man einen Antrag wahrscheinlich.
Ja, also ich sag mal so, sie muss es natürlich wollen. Wir kannten uns ja vorher gar nicht. Ich kannte ihr Schicksal und ich habe sie einfach angeschrieben und habe gesagt, ich möchte sie besuchen. Was ich da nicht wusste, ist, dass die Besuchszeit extrem reglementiert ist. Es sind wenige Stunden in der Woche, die sie überhaupt Besuch empfangen kann. Wir haben da eine Weile geschrieben. Ich glaube, sie musste auch Vertrauen fassen. Ich hatte ja auch geschrieben, dass ich über andere verfolgte Ärzte schon geschrieben habe. Und dann hat es bis zum Mai gedauert, das werden 2-3 Monate gewesen sein seit dem ersten Brief, dass sie dann den Antrag gestellt hat, dass ich sie in der JVA in Chemnitz besuchen darf. Der Antrag muss genehmigt werden. Also ich habe es erst geglaubt, als ich wirklich drin war, aber ich war drin. Und wir haben uns dann eben zusammengesetzt und uns so unterhalten, wie wir uns auch unterhalten. Du vergisst irgendwann, dass du im Gefängnis bist, weil du sitzt draußen. Ich habe sie gefragt, wollen wir nicht auf die Terrasse gehen? Das ist tatsächlich dort möglich gewesen. Es ist alles von Mauern umgeben, aber das siehst du irgendwann nicht mehr, weil du guckst deinem Gegenüber in die Augen und man spricht über Sachen, die man gemeinsam erlebt hat, die bei ihr ja noch viel, also unglaubliche Konsequenzen nach sich gezogen haben. Und dann ist es ein persönliches Gespräch, das eine Stunde dauern darf. Dann kommt der Besuchsdienst und sagt, dass es vorbei ist. Aber das ist so eine intensive Stunde, die man da hat, dass es unglaublich wertvoll war. Für mich war es unglaublich wertvoll. Und ich hoffe für sie auch. Sie weiß ja auch, was nach dem Artikel alles passiert ist. Dass sehr, sehr viele Menschen gespendet haben. Dass sehr viele Menschen ihr Schicksal jetzt auch nochmal aktiv wahrnehmen. Es gibt ja viele, die wissen, da ist eine Ärztin, die ist eingesperrt. Ja, das wissen die irgendwo im Hinterkopf. Aber wenn es dann kommt und dann wird der Name und das Bild, insbesondere das Bild, das sie jetzt schon ein paar Mal gezeigt haben, ist ja fast ikonisch, wie sie mit einem Herzen hinter Gittern sitzt und in die Freiheit winkt. Ein Satz, den sie mir gesagt hat, den möchte ich hier auch gerne nochmal sagen. Der hat mich nämlich berührt. Den hat sie mir gleich am Anfang gesagt, als wir zusammensaßen. Also der lange Briefwechsel fand ja schon statt und das war aber das erste persönliche Gespräch. Und da sagte sie, wenn es uns nicht gelingt, also es ist unsere Aufgabe, also grundsätzlich auch die Aufgabe derjenigen, die bei der Corona-Aufarbeitung zugange sind, es ist unsere Aufgabe, dass wir zurückfinden zu Friede, zu Mitmenschlichkeit und zu Freiheit. Und wenn uns das nicht gelingen sollte, dann waren wir tatsächlich umsonst auf der Welt. Und damit macht sie ja viel mehr deutlich als ihr eigenes Schicksal. Sie macht damit deutlich, worum es eigentlich geht. Und dass es ja eine Situation ist, die dazu geführt hat, dass sie eingesperrt wurde. Und wir müssen einfach versuchen, und darin sehe ich auch unsere Aufgabe, mit Wärme, mit Menschlichkeit, mit Herz, das aufzubrechen und dafür zu sorgen, dass die Mitmenschlichkeit, das Mitgefühl, die Empathie, dass die wieder einziehen in unserem Land, in unsere Gesellschaft, die so extrem gespalten worden ist. Nicht erst durch Corona, aber da sicherlich am stärksten.
Mich würde tatsächlich nochmal interessieren, wie so wirklich die Szene oder ja, einfach die Stimmung vor Ort. Also man klingelt dann da und dann kommen da so eine Schließer oder so eine Leute, die da eben arbeiten. Sind die freundlich oder heißt dann, ach, der will zu der politischen so ausziehen, beide breit? Oder?
Nein, also es ist mir schon aufgefallen, ich habe ja dort mehrfach angerufen beim Besuchsdienst der JVA Chemnitz, dass die Menschen, die dort arbeiten, ausgemacht freundlich, wenn nicht sogar fröhlich sind. Das passt so gar nicht zu dem, was man sich vorstellt, wenn man im Gefängnis anruft. Dann kam ich rein, also ich musste gar nicht klingeln, es öffnete sich eine Tür, da ist eine Pförtnerloge, wie in jedem großen Betrieb, sage ich mal, oder in jeder großen Behörde, im Gericht oder sonst was, ist dort eine Pförtnerloge. Die Frau, die dort gesessen hat, war genauso, in Klammern, unfreundlich, wie das die meisten Pförtner sind, die wir in Deutschland kennen. Ja, ich will keinem so nahe treten, aber jeder, der sowas schon mal erlebt hat, da muss man nicht ins Gefängnis gehen, ja. Der kennt ja, sag mal, diese Stimmung, die da verbreitet wurde. Ich bin dann in den Besuchsraum gelassen worden, da hat sich noch eine Tür geöffnet, noch eine Tür, dann kam ich in einen Warteraum, noch nicht in den Besuchsraum. Und da waren schon ganz viele Tische und Stühle und ich war tatsächlich der einzige Besucher, also von den 250, 300 Insassen, die in diesem Frauengefängnis in Chemnitz einsitzen, die meisten wegen Drogengeschichten, da bekam keiner Besuch, außer Bianca Witschel. Das heißt, ich hatte auch Zeit, mich so von der Stimmung her auf das Ganze einzustimmen. Ich war auch eine Stunde eher da, bin ums Gefängnis rumgelaufen, habe mir das alles angeguckt, die Gegend angeguckt, die eine sehr graue Gegend am südlichen Chemnitzer Stadtrand ist. Und auf der gegenüberliegenden Seite sind so eine Industriehallen. Da ist sowieso viel Industrie, Gewerbe, Logistik. Und da hat jemand draufgeschrieben, Freiheit. Und dahinter ein rotes Herz. Nämlich so ein rotes Herz, wie sie hier auch aus dem Gefängnisfenster zeigt. Was auch so ein, also was eben auch zeigt, diese Liebe, auf die es ankommt zwischen uns Menschen. Und sie kann dieses Wort Freiheit mit dem Herzen immer dann sehen, wenn ihre Zelle aufgeschlossen wird und sie auf den Gang gehen kann und sieht dann durch dieses vergitterte Gangfenster, was da jemand für sie raufgeschrieben hat. Sowas tut ihr gut. Ihr tut auch gut, dass die Menschen ihr schreiben. Ich habe in meinen Zeitungen auch die Adresse veröffentlicht. Jeder, der unter Hauke Verlag recherchiert, also www.hauke-verlag.de findet diesen Artikel, findet auch die Adresse, unter der man ihr einen Brief schreiben kann. Und all sowas gibt ihr tatsächlich Kraft. Sie ist also überhaupt nicht gebrochen. Sie ist 1,53 Meter groß, 69 Jahre alt und soll ja eine Gefahr für die Allgemeinheit darstellen. Eine zierliche Person. Und sie ist überhaupt nicht gebrochen. Sie sagt, sie weiß, warum sie hier sitzt. Und das muss sie jetzt auch durchstehen. Und sie sagt auch, das, was ich sehe jetzt hier, diesen Besuchsraum und den Besuchsdienst, der auch vor Ort, als sie an der Pförtnerin vorbei war, wieder ausgesprochen freundlich, ausgesprochen nett war, zuvorkommt. Da meinte sie zu mir, das ist das, was Sie hier sehen, was wirklich stattfindet. Das weiß nur jemand, der mal wirklich gesessen hat. Und da ist es eben auch so, da brauchen wir und auch unsere Zuschauer nicht viel Fantasie für, wer den Job eines Schließers macht. Da können wir nicht allzu viel Empathie verlangen. Aber viele auch im Gefängnis von den Angestellten wissen, dass das eine politische Gefangene ist. Also das Schicksal ist durchaus, glaube ich, auch bekannt, weil sie auch diejenige ist, selbst wenn man sich mit der Corona-Problematik nicht so beschäftigt hat, die ja auch immer wieder Besuchsanfragen von Unbekannten bekommt und sehr, sehr viel Post bekommt. Und das alles führt dazu, dass die Menschen sich natürlich auch mit dem Schicksal von Dr. Bianca Witschel beschäftigen, auch im Knast.
Sie sagen, sie ist nicht gebrochen. Sie schildern sie fast als eine Frau, die gewachsen ist an dieser Situation. Würden Sie so weit gehen?
Da ich sie vorher nicht kenne, würde ich das jetzt nicht bestätigen. Aber sie wird vorher stark gewesen sein und sie ist es jetzt auch. Und ich glaube tatsächlich, das, was Sie sagen, sie wächst an dieser Situation, weil sie auch mitbekommt, dass sie ein Symbol ist. Und sie ist ein Symbol für dieses unglaubliche Corona-Unrecht. Sie ist ein Symbol für diese Corona-Diktatur. Und sie ist ein Symbol für die Freiheit und den Freiheitswillen der Menschen. Und ich glaube, dass ihr das, trotz dem man sie weggesperrt hat, dass ihr das sehr bewusst ist. Und das wird sie auch stärken.
Sie waren da, Sie hatten es am Anfang gesagt, so in einer Doppelrolle. Einerseits, es hat Sie interessiert. Andererseits waren Sie auch als Journalist da. Machen wir es kurz. Man kann jetzt in so einem Besucherraum nicht eine Kamera aufbauen oder in einem Mikrofon. Ich habe gehört, man darf nicht mal ein Stück Papier mitnehmen. Aber konnten Sie dann in der Situation überhaupt noch Journalist sein?
Ja, ich sag mal so, ja klar. Und ich sehe das heute auch anders als früher. Denn wenn wir nicht diese Menschen, die wir publizistisch tätig sind, wenn wir diese Menschen nicht in den Vordergrund stellen und auch mit einer Empathie und mit einer Zuneigung in den Vordergrund stellen, dann tut es ja keiner. Das heißt, natürlich fühle ich mich in dem Augenblick als Transmitter. Ich transportiere das Schicksal dieser Frau, die so vielen Menschen geholfen hat, nach außen und mache dieses Schicksal sehr, sehr vielen Menschen bewusst. Der Artikel hat ja weit über unsere Region hinaus Wellen geschlagen. Peter Hane, ja auch vielen bekannt als ehemaliger ZDF-Moderator und heute ja auch als kritischer Geist und der überall auch sehr sinnvolle und auch christliche Sachen zu sagen hat. Peter Hane hat mir daraufhin einen Leserbrief geschrieben, in dem er geschrieben hat, dass er bei dem Artikel des Lesen, beim Lesen des Artikels weinen musste und dass das ein epochaler Artikel sei, der für die Geschichtsbücher sei. Und so ist es vielleicht auch, weil irgendwann wird man auf diese Zeit zurückgucken und wenn sich das Recht, woran wir ja glauben, und die Gerechtigkeit durchsetzen, dann wird es vielleicht so sein, dass nach Dr. Bianca Witschel irgendwann auch mal eine Straße oder ein Platz benannt wird. Und genau diese Menschen hätten es eben wirklich verdient. Insofern betrachte ich mich da schon als Journalist, auch wenn es ein aktivistischer Journalismus ist. Das werfe ich mir aber überhaupt nicht vor. Und ich glaube, die Leute, die an dem Schicksal von Frau Dr. Witschel aufrichtig interessiert sind, die werfen mir das auch nicht vor.
Peter Hane war nicht der Einzige, der auf diesen Artikel reagiert hat. Sie selber haben darüber geschrieben, dass Sie so viele Zeitungen, dass ich...
erstmal, wenn Sie ganz hinten aufschlagen, sehen Sie die Überschrift.
Genau. Sie haben darüber geschrieben, über die Reaktion, die sie bekommen kann. Und ein Artikel, Reaktion auf den Bericht, war veröffentlicht, ich hoffe, ich raschle jetzt nicht zu sehr, hoffentlich verrottet sie in ihrem Loch. Wie viele solche Reaktionen haben Sie bekommen und wer schreibt so?
Ja, also ich publiziere den Artikel in unseren Zeitungen und danach schicke ich den auch über mein Facebook-Profil, wo über 5000 Menschen drauf sind, was aber ein öffentliches Profil ist. Und ich mache das bei Telegram, wo knapp 7000 Leute Abonnenten sind, wo ich allerdings die Kommentarfunktion ausgeschaltet habe. Aber bei Facebook ist sie vorhanden. Und bei Facebook, da es ja ein öffentlicher Kanal ist, reagieren sehr, sehr viele, die nicht Abonnenten sind. Ich kann das über das Dashboard auch immer erkennen. Teilweise sind es ja 100.000, 200.000, 300.000 Aufrufe, die einer dieser Artikel hat. Und dann sehe ich natürlich auch 99,7% Nicht-Follower. Das wird mir angezeigt. Und bei diesen Nicht-Followern, und da dürfen wir uns überhaupt nichts vormachen, sind sehr viele dabei, die die Corona-Zeit komplett anders erlebt haben und noch heute jeden, und ich muss das so drastisch sagen, hassen, der damals nicht mitgemacht hat oder wie die Ärzte, die politisch verfolgten Ärzte, geholfen hat, dass andere nicht mitmachen mussten, indem sie ihnen nämlich das Recht auf freies Atmen gewährt haben und eine Maskenbefreiung ausgestellt haben. Und da schreibt also nicht nur der eine, der sagt, diese Hexe verrottet hoffentlich in ihrem Loch, da schreiben auch andere, hoffentlich braten sie ihr noch mehr über, dass sie mal nachdenken kann, wie sie ihre Stellung missbraucht hat. Ja, man muss sich mal vorstellen, wer hat denn seine Stellung missbraucht? Das waren doch die, die uns eingesperrt haben, die uns verboten haben, Besuch zu kriegen, die unsere Kinder nicht mehr irgendwo hingelassen haben, die die Alten alleine haben sterben lassen, für nichts, für etwas, was schwächer war als jede Influenza. In den RKI-Protokollen ist das ja alles dargelegt. Da steht ja drin, Corona darf nicht mit Influenza verglichen werden. Das schreiben die nach einem Jahr angeblicher Pandemie in ihr Protokoll. Denn bei jeder normalen Influenza-Welle, bei jeder normalen Influenza-Welle versterben mehr Leute. Da steht im RKI-Protokoll, da stehen ja so viele Sachen drin. Und diese Leute, die das wussten, die genau wussten, was sie taten, die haben ihre Stellung missbraucht. Und Frau Dr. Witschel und ganz wenige andere Ärzte, 1000 etwa, sind verurteilt worden. Ja, und auch zu Haftstrafen auf Bewährung. Und Dr. Heinrich habe ich ja auch, musste ja tatsächlich auch 3 Jahre einsitzen, die haben ihre Stellung nicht missbraucht, sondern die haben Menschen geholfen in dieser Diktatur.
Ist es denn doch, ich meine, es weiß jeder, dass das Thema polarisiert bis heute, dass manche es völlig anders sehen. Aber es ist immer was anderes, etwas theoretisch zu wissen und es dann vor sich zu sehen. Also in dem Moment, wo man dann, und Sie haben ja Ihren Eindruck sehr lebhaft geschildert von Bianca Witschel, wo man dann mit sowas konfrontiert wird, die Hexe soll verbrennen oder irgendwas.
Verrotten, ja.
Oder verrotten. Was fühlt man da? Und wie, warum kam dann die Entscheidung, ich will das trotzdem bringen? Ist das einfach Der Journalist bringt das dann einfach oder war dahinter eine Absicht?
Ja, genau. Also erstens mal gehört das ja zur vollen Wahrheit dazu. Es ist ja so, während wir ja überall ausgeblendet werden und unsere Meinung ja praktisch nicht stattfindet, höchstens unter dem Label Verschwörungsideologe, sehe ich das anders. Wir müssen natürlich auch die Wahrheit, die uns nicht angenehm ist, veröffentlichen. Und teilweise spricht die eben für sich. Wenn ich sowas lese, dann frage ich mich natürlich, was ist mit den Menschen passiert? Lag das vielleicht sogar an der Impfung? Sage ich jetzt mal, wie kann das sein, dass man Jahre später so voller Hass ist gegen Menschen, die, das hatte ich ja schon gesagt, keinen einzigen Geschädigten hatten, die also wirklich nur Menschen geholfen haben? Wie kann das sein? Und insofern würde ich es einfach mal so formulieren, mit Frau Dr. Witschel sitzt auch die Menschlichkeit im Gefängnis. Mhm. Und vielleicht macht das auch deutlich, wenn ich diese Reaktionen, die ja tatsächlich gekommen sind und von denen ich mir übrigens auch Screenshots anfertige, damit nicht irgendjemand hinterher seine Nachricht löscht und sagt, das habe ich nie geschrieben. Ich nenne diese Leute namentlich. Genau wie ich den Richter namentlich genannt habe, der sie zu 2 Jahren und 8 Monaten Haft verurteilt hat. Es handelt sich um Jürgen Scheurich am Landgericht Dresden. Und dieser Jürgen Scheurich, dieser Richter, hat 3 Monate vorher, bevor er Bianca Witschel zu 2 Jahren und 8 Monaten Haft verurteilt hat, einen dreifachen Vergewaltiger auf Bewährung freigelassen. Und ich sage mal so, da muss ja jeder Mensch mit Herz irgendwie die Gewichtung sehen. Und wenn ich jetzt einen dreifachen Vergewaltiger, der ein schwerst traumatisiertes Opfer produziert hat, diese Frau war nicht mal in der Lage, vor Gericht auszusagen, die ist für ihr Leben gezeichnet. Und diesen Vergewaltiger lässt der auf Bewährung frei. Und die Ärztin, die so vielen Menschen geholfen hat, die aber gegen das Narrativ verstoßen hat, die sperrt er für 2 Jahre und 8 Monate ein. Warum, habe ich mich gefragt. Das habe ich mich ja von Anfang an gefragt. Warum ist die Maske so wichtig? Und warum ist es so, warum wird das so verfolgt, wenn man die Maske nicht trägt? Das ging uns so, wenn wir die im Supermarkt nicht getragen haben. Ich habe die Maske während der gesamten Corona-Zeit nicht getragen, weil ich gesagt habe, es ist ein Symbol. Es ist ein Symbol der Unfreiheit, ein Symbol der Unterdrückung. Aber ich weiß auch, wie schwer mir das gefallen ist. Wie ich im Auto vor dem Supermarkt gesessen habe und alle Kräfte sammeln musste, um da überhaupt reinzugehen. Weil ich wusste, es wird wieder irgendetwas passieren. Irgendeiner schreit mich an. Und diese Maske war deswegen ein Symbol, weil sie ja nichts hatten. Sie hatten einen absoluten Tiefstand, ein Allzeittief in den Krankenhäusern. Ein Allzeittief auf den Intensivstationen. 600.000 Menschen im Pflegebereich waren auf Kurzarbeit gesetzt. Es gab nichts. Es gab diesen betrügerischen PCR-Test, der die Inzidenzen produziert hat, die gewünschten Inzidenzen, und es gab die Maske. Mit der Maske konnte jeder sehen, es ist Pandemie. Und jeder, der sie nicht getragen hat, war ja schon fast ein Widerstandskämpfer. Und deswegen wollte man verhindern, dass die Maske nicht getragen wird, hat Menschen verfolgt. Es sind ja auch die Patienten vor Gericht gezerrt worden. Es sind ja zehntausende Patienten vor Gericht gezerrt worden und verurteilt worden, die eine Maskenbefreiung hatten. Und die diese Maskenbefreiung ausgestellt haben, die nach geltendem Recht gehandelt hatten, in jeder Corona-Verordnung der Bundesländer, war festgehalten, dass man sich aus medizinischen Gründen von der Maske befreien lassen kann. Sie, und die Dr. Monika Zhang zum Beispiel aus Weinheim, mit der ich auch gesprochen habe, die ja zu 24 Monaten Haft auf Bewährung verurteilt wurde, die hat sogar den Wortlaut der Corona-Verordnung übernommen und den reingeschrieben, diesen Wortlaut. Und ist trotzdem die Staatsanwaltschaft, also der Staat mit seinen Anwälten, hat gefordert, dass sie für 4 Jahre hinter Schloss und Riegel verschwindet. Obwohl sie sich an geltendes Recht gehalten hat. Das heißt also, diese Maske ist viel mehr gewesen, dass die nicht vor Ansteckung und Weitergabe schützt. Das wusste jeder, der sich eine gekauft hatte. Es stand nämlich drauf. Es stand überall beim RKI, beim Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte. Ich habe auch das Bundesgesundheitsministerium angeschrieben. Und da haben die mir damals geschrieben in der Corona-Zeit, weil ich mich dann erkundigt habe. Wenn sie sagen, das hat ja keinen gesundheitlichen Wert. Und da haben die mir geschrieben, es ist ein Zeichen des Respekts, dass man die Maske trägt. Das heißt also übersetzt, es ist ein Zeichen, dass ich mitmache. Und alle, die nicht mitgemacht haben, die sind im Visier gelandet. Und die Ärzte natürlich zuvorderst. Und wie gesagt, 1000 Ärzte sind politisch abgeurteilt worden. Viele haben Hausdurchsuchungen bekommen. Mir hat der Dr. Walter Weber, der Gründer von Ärzte für Aufklärung, gesagt, einer der Spitzenreiter hatte 8 Hausdurchsuchungen, immer wegen desselben. Das heißt, wegen desselben Deliktes, wegen Maskenbefreiung. Es ging also um Einschüchterung. stand ein Arzt vor Gericht wegen eines einzigen Maskenattestes, das er ausgestellt hat. Und daran sieht man, wie dieses Regime, wie diese Diktatur gearbeitet hat, um wirklich alle im Gleichschritt mitlaufen zu lassen. Die Maske ist also wirklich das entscheidende Thema gewesen, der entscheidende Punkt, auf dem sich alles fokussiert hat. Und deswegen sitzt Frau Dr. Witschel jetzt auch im Gefängnis.
War diese Corona-Zeit für Sie das Moment, wo Sie sich als Oppositioneller, so würde ich jedenfalls mal vermuten, politisiert haben? Oder waren Sie auch vorher im Grunde jemand, der unzufrieden war mit den Verhältnissen?
Also erstens war ich viele Jahre sehr dankbar. Ich habe ja gesagt, ich habe im Februar 91 diesen Verlag gegründet. Und ich war sehr dankbar, dass ich in einem, und auch nach der Wende, nach der Einheit, nach dem Ende der Unfreiheit, ich war sehr zufrieden. Und nach dem Ende der Zensur, dass man wirklich eine eigene Zeitung machen konnte, war ich dankbar dafür, dass ich in diesem Land leben darf. Wie viele Länder auf der Welt gibt es, wo sowas möglich ist? Und diese Dankbarkeit hat mich auch über viele Jahre begleitet. Also ich bin überhaupt gar keiner gewesen, der das System hier abgelehnt hat. Und ich glaube, das System hat sich auch verändert in den Jahren. Wo ich tatsächlich immer kritischer wurde, war schon im Vorfeld von 2015, aber dann mit der widerrechtlichen Öffnung der Grenzen, Seehofer hat es genannt, die Herrschaft des Unrechts, da habe ich schon angefangen, dagegen zu schreiben. Allerdings auch nach langer und reiflicher Überlegung, kann ich sowas tun? Was passiert dann? Wie stigmatisieren sie dich? Als es bei der Corona-Zeit soweit war, gab es für mich, weil ich es ja vorher beobachtet hatte, ich hatte die Schweinegrippe und die Vogelgrippe beobachtet. Und es waren immer dieselben Protagonisten. Und es war mir klar, die machen noch einen Versuch. Und es war dann Corona. Und da war es für mich die Pflicht, zu informieren, wie sind die tatsächlichen Zahlen. Das heißt also, Sie haben Opposition genannt. Ich würde mich schon fast als Widerstand bezeichnen, weil wir eben wirklich dem widerstehen, was von uns verlangt wird. Und auch dem widerstehen, was als Narrativ in die Welt gesetzt wird. Und wir haben ja überall dasselbe Thema. Ist es Klima, ist es Krieg oder ist es Corona? Und ich kann diese Liste ja noch weiter ausführen. Das sind ja immer dieselben Sachen. Weichst du ab, bist du ein Nazi. Und darunter geht's ja schon gar nicht mehr. Und damit haben sie natürlich völlig überzogen. Und ich glaube auch, dass das würde jetzt noch zu weit führen, aber dass das auch ein Grund ist dafür, dass die AfD so aufgestiegen ist. Weil wenn auf einmal jeder Nazi war, auch der für Frieden ist, hat man den Leuten einfach nicht mehr abgenommen, dass die AfD auch Nazis sind.
Wir haben gesagt, nach dieser Zeit der Unfreiheit, also der DDR, viele Menschen oder ein Teil der heute kritischen oppositionellen Menschen sagt ja so gerne DDR 2.0, also vergleicht die DDR-Verhältnisse mit den heutigen. Und ich bin da mal ein bisschen vorsichtig, weil ich mir denke, in der DDR würden Sie nicht so eine Zeitung und ich nicht so eine Fernsehsendung machen, sondern wir würden uns vielleicht in Bautzen in der Zelle treffen. Also ist
dieser, oder in Chemnitz.
Oder in Chemnitz. ist dieser Vergleich richtig aus Ihrer Sicht?
Sie treffen genau den Nagel auf den Kopf. Ich sehe das genauso. Und ich sehe das übrigens auch bei den ganzen Leuten, die Russland idealisieren. Und die DDR wird ja nun auch immer mehr idealisiert. Natürlich wäre das nicht möglich gewesen, was Sie jetzt machen, was ich mache, das wäre nicht möglich gewesen. Ich habe viele Drangsalierungen erlebt, viele Schikanen, Polizeieinsätze in meinem Verlag, diese ganzen Boykottaufrufe. Aber mich gibt es noch. Das ist natürlich auch dem Engagement der Leute zu verdanken und der Unterstützung der Leute zu verdanken, genau wie es bei Auf 1 ist. Das heißt also, wir sind auf dem Weg zur DDR 2.0. Wir sind aber nicht in der DDR 2.0. Anders sehe ich das allerdings tatsächlich bei der Beschneidung der Grundrechte, bei der nicht nur Beschneidung, sondern bei der Abschaffung der Grundrechte während der Corona-Zeit. Wenn ich keine Grundrechte mehr habe, dann halte ich einen Vergleich mit einem Staat wie der DDR, also mit einem klaren Unrechtsstaat, schon für angebracht. Und wir alle sollten auch nicht vergessen, es ist jetzt 36, 37 Jahre her, wenn wir heute anfangen zu sagen, aber da war der Unterricht besser, da war das besser, da war die Kinderbetreuung besser, das hatte alles ein Ziel. Und dieses Ziel war die Fokussierung auf den Staat, auf dieses System. Und keiner konnte reisen, dass wir in der Corona-Zeit nicht mehr nach MacPom durften. Das hat tatsächlich daran erinnert. Aber zum Schluss konnte man in der DDR ja nicht mehr nach Polen fahren, nicht mehr in die Tschechoslowakei fahren. Man blieb ja tatsächlich dort, wo man war. Vom Westen wollen wir gar nicht reden. Also die DDR zu idealisieren als Reaktion auf das, was wir erlebt haben und immer weiter erleben, halte ich tatsächlich für den falschen Weg. Wir sollten unseren eigenen Weg finden. Wir sollten den Weg der Mitmenschlichkeit, des Friedens und der Freiheit finden, so wie das Dr. Bianca Witschel auch so ergreifend gesagt hat.
Also noch keine DDR 2.0, noch zumindest. Und JVA Chemnitz ist auch nicht der Stasi-Frauenknast Hoheneck, wenn ich es mal so sagen würde. Aber es ist natürlich trotzdem ein Ort, ja, der unheimlich ist, ja, der einem irgendwie eine bedrückte Stimmung geht. Wie ist dieses Foto, Bianca Witschel, also winkt aus ihrer Gefängniszelle hinter den Gittern, hält dieses Papierherz, was man auf vielen Demonstrationen hier auch gesehen hat, hält das hoch. Ist nicht die einzige Szene, man hat das jetzt bei mehreren Demonstrationen so ähnlich auch gesehen, aber wie genau ist dieses Foto von Ihnen entstanden?
Da muss ich Ihnen erst mal sagen, Kompliment, Sie haben über diese Spaziergänge und Demonstrationen in Chemnitz ja berichtet und auch tolles Bildmaterial geliefert. Da bin ich auf eins wirklich aufrichtig dankbar. Und das war auch die Initialzündung, dass ich gesagt habe, ich möchte so ein Bild von ihr haben, aber bei Tageslicht. Und als wir da saßen, habe ich ihr das auch gesagt, ich möchte sie gerne hinter Gittern fotografieren. Und sie hat mir dann genau aufgemalt, wie ich fahren musste. Also ich muss über Staatsstraßen und sonst was fahren. Ich muss also dieses Gefängnisareal und dieses Gewerbegebiet und Industriegebiet verlassen, dann außen rum fahren. Und dann gibt es tatsächlich eine Wohnbebauung und da gibt es eine Lücke in dieser Wohnbebauung. Das ist, sage ich jetzt mal, eine Brache, ein wilder Parkplatz. Und auf den bin ich raufgefahren, weil du hast ja auch einen gewissen Winkel, um über diese Mauer gucken zu können. Und das ist die einzige Möglichkeit, wo man sie wirklich sehen kann. Und ich wusste ja, dass sie dieses rote Herz hatte und hatte sie auch gebeten, das zu zeigen. Es hat allerdings auch eine ganz praktische Funktion. Das ist so weit weg, dass ich sie tatsächlich auf den ersten Blick gar nicht ausfindig gemacht hätte, hätte sie nicht was Rotes gezeigt, also dieses Herz. Ich habe dieses Foto dann mit einem 600er Teleobjektiv aufgenommen.
Das ist sowas, wie die Fußballreporter haben.
So das Ding. Ist noch viel weiter, weil ich schätze mal die Distanz auf 350 Meter oder so, die ich von ihr weg war. Und ich kann sie auch nicht rufen über diese, vielleicht ist es noch weiter. Und ich habe dieselbe Foto zum Schluss einfach mal als Test mit meinem Telefon gemacht. Und auf dem Telefon ist dann tatsächlich nichts zu erkennen. Obwohl du die größte, also zehnfache Vergrößerung hast, ist was schemenhaft zu erkennen. Aber das geht tatsächlich nur mit einem großen Objektiv, mit einer großen Brennweite. Und das Foto ist also tatsächlich so entstanden, weil ich es so haben wollte. Weil ich sie auch gebeten habe, dass sie bitte ans Gefängnisfenster kommt. Und ich hätte auch so lange gewartet. Ich wusste ja nicht, wie lange es dauert, bis sie wieder oben ist. Ja, habe so lange gewartet, habe ich auch gesagt. Und ich habe übrigens auch gesagt, bitte gehen Sie nicht weg, bevor ich Ihnen Zeichen gebe, damit ich es wirklich drauf habe und sie nicht denkt, jetzt ist er fertig. Und dann habe ich Folgendes gemacht. Ich habe ihr dann also zum Schluss noch ein Küsschen zugeworfen, auch als Zeichen, dass ich mit den Fotos fertig bin. Und dann verschwinde ich ja irgendwann, habe ihr Lichthupe noch gegeben und dann verschwinde ich ja irgendwann für sie im toten Winkel. Und ich bin dann mit einem Hubkonzert von diesem Parkplatz runter und habe dieses Hubkonzert tatsächlich auch auf der Straße fortgesetzt, bis ich außer Hörweite war. Weil ich auch will, dass sie merkt, ihr Schicksal ist mir nicht wichtig, damit ich einen Artikel drüber schreiben kann oder ein ikonisches Foto machen kann. Sondern das Schicksal ist mir von Herzen wichtig. Und das soll sie auch wissen, wenn sie mich nicht mehr sehen kann.
Jetzt weiß man, dass Bianca Witschel im Gefängnis ist. Vielleicht vergisst man es in dem Moment, wo man im Gespräch ist, wo man vielleicht sogar auf eine Terrasse gehen kann. Für so einen ganz kleinen Moment, aber Sie haben es eben geschildert, also dann fährt man weg. Das ist für Bianca Witschel unmöglich. Dann geht man in eine Kneipe oder einkaufen oder baden oder was auch immer. War da mal so ein Moment, wo es Ihnen vielleicht plötzlich kalt den Rücken runterlief, weil Sie da realisiert haben, das, was ich jetzt gerade mache und sei es noch so banal, das kann sie nicht.
Also ich muss Ihnen erstmal sagen, Respekt für diese Frage. Wirklich Respekt, von tiefstem Herzen Respekt, weil es nämlich die Empathie zeigt, die sie haben. Genau so ist es nämlich. Das war sicherlich schon ein paar Momente vorher, nämlich als der Besuchsdienst nach der einen Stunde kam und unsere Verabredung trennte. Ich habe tatsächlich noch abgeräumt und die Sachen und habe mir auch die Zeit genommen und dann haben wir uns zum Schluss nochmal in den Arm genommen.
Das durfte man, das war jetzt nicht hinter so einer Glas.
Nein, wir saßen so zusammen, also näher als wir zwei. Wir saßen an einem Tisch draußen tatsächlich auf der Terrasse. Ich hatte sie gefragt, Mensch, hier ist noch eine Terrasse dran, wollen wir nicht rausgehen? Und da sagte sie, Mensch, da saß ich noch nie, es war immer schlechtes Wetter. Und es war an dem Tag eigentlich auch Scheißwetter. Es hat die gesamte Fahrt von Ostbrandenburg nach Südsachsen die ganze Zeit geregnet, aber kurz vor Chemnitz hörte es auf. Und als ich dann drin war im Gefängnis, blinzelte sogar die Sonne mal ein bisschen durch die Wolken. Und wir haben uns dann tatsächlich draußen hingesetzt. Und dann hast du gar nicht mehr diese Gefängnisatmosphäre. Und ansonsten sieht der Besuchsraum und auch der Warteraum eher aus wie in einer großen Arztpraxis oder einer Poliklinik, so ein großer Warteraum. Aber nicht wie im Gefängnis. Und das hatte sie mir ja auch gesagt. Was du hier siehst, ist was ganz anderes, als was ich oben erlebe. Und was jeder andere Insasse hier erlebt, in diesem Frauengefängnis. Insofern war das vielleicht auch denn der Moment, wo man dann geht. Jeder kennt es am Flughafen, wenn man seine Liebsten verabschiedet und nochmal in den Arm nimmt. Und hier ist es ja noch ein bisschen drastischer. Sie verschwindet also tatsächlich wieder in der Unfreiheit und hat trotzdem die Kraft, als ich sie fotografiert habe, zu lächeln. Und sie ist eben stark. Und ich mache mir keine Gedanken, dass sie da zerbrechen wird. Wird sie nicht.
Das war im Mai, glaube ich. Werden Sie noch mal hinfahren? Haben Sie quasi einen zweiten Besuch bereits vereinbart? Oder?
Nun, Ihre Besuchszeit, ich hatte das ja vorhin erwähnt, ist ausgesprochen knapp bemessen. Klar würde ich noch mal hinfahren. Aber ich habe tatsächlich die Hoffnung, wir haben jetzt Juni, dass sie im Juli entlassen wird. Und das, was mit jedem Straftäter, zu dem ich sie ja nicht rechne, sondern ich halte sie ja für ein Symbol der Mitmenschlichkeit, jedem Straftäter wird in Deutschland, wenn er sich gut geführt hat, und die fühlen sich alle gut, ein Drittel der Haftstrafe erlassen. Das wäre im Juli soweit. Und ich hoffe einfach, dass wenn ich sie das nächste Mal in die Arme schließe und sie mich, dass es dann in Freiheit sein wird.
Sie haben nicht nur Bianca Witschel besucht, Sie haben auch ein paar Bücher geschrieben, um vielleicht zum Abschluss auch auf dieses Thema zu kommen. Ja. Genauer gesagt, drei, ich halte sie jetzt mal nicht alle in die Kamera, man kann sie sicher bei Ihnen auf der Seite sehen. Zwei behandeln Corona, da haben Sie Ihre Artikel aus der damaligen Zeit quasi noch einmal dokumentiert, um ja auch jedem zu ermöglichen, wenn man so will, eine kleine Zeitmaschine zu nehmen, weil wir sehen ja die Vergangenheit immer aus unserer Erinnerung, also nie so ganz korrekt. Ich würde gerne auf das dritte Buch zu sprechen kommen, weil das Thema hatten wir zwar heute schon, aber jetzt noch nicht so explizit. Das heißt, zurück zur Meinungsfreiheit impliziert, dass wir keine Meinungsfreiheit mehr haben?
Genau, also dieser Gedanke ist ja nicht allzu fern. Ich finde, es gibt nicht ein bisschen Meinungsfreiheit. Es gibt nur die Meinungsfreiheit. Und wenn ich sage zurück zur Meinungsfreiheit, dann will ich die völlige Freiheit zu sagen, zu denken, und zu schreiben, was ich möchte, ohne die Schere im Kopf, ohne Angst zu haben, dass morgens um 6 ein Sondereinsatzkommando vor meiner Tür steht, ohne diese ganze Einschüchterung, ohne dass, wenn ich einen Lügner, Lügenfritz nenne, ich dann abgeurteilt werde. Das wünsche ich mir als Vision, und das ist für mich Meinungsfreiheit, zu sagen, was man denkt, denken, was man sagt, ohne Angst vor Konsequenzen zu haben. Ich hatte es vorhin schon gesagt, Corona hatte ein Symbol, die Maske. Und jeder Totalitarismus hat ein Symbol. Deswegen ist für mich auch völlig klar, Corona war ein totalitäres System. Es war eine Diktatur. Und schon dort war es extrem schwer, das zu schreiben. Ein Bürgermeister in meinem Erscheinungsgebiet, nämlich der sich für den berühmtesten Bürgermeister der Welt hält, weil in seiner Gemeinde nämlich Tesla angesiedelt wurde, der Bürgermeister von Grünheide, hatte damals meinen größten Kunden angerufen und ihm gedroht, er möge seine Anzeigenaufträge bei uns sofort stoppen, weil das nicht gut wäre für seinen Standort. Und all das gehört eben nicht zur Meinungsfreiheit. Aber wenn Sie das ansprechen, zurück zur Meinungsfreiheit. Ich habe, und das ist auf der Rückseite des Buches auch zu sehen, darüber auch einen Vortrag gehalten, im ausverkauften Bürgerhaus Neuenhagen mit über 500 zahlenden Gästen. Und ich habe diese Veranstaltung dort angemeldet mit Menschen, die mir mit Sympathie und offenherzig gegenübergetreten sind. Und die haben mir trotzdem gesagt, am Ende gehört das Haus der Gemeinde. Und wenn Sie sagen, zurück zur Meinungsfreiheit, dann passiert nämlich genau das, dass mir die Gemeinde sagt, Herr Hauke unterstellt, wir hätten keine Meinungsfreiheit und damit dürfen wir die Veranstaltung nicht stattfinden lassen. Also habe ich, obwohl ich gesagt habe, ich gehe keine Kompromisse mehr ein, dann doch, da haben wir nicht klein beigegeben, aber gesagt, dann nenne ich diese Veranstaltung für die Meinungsfreiheit. Aber tatsächlich bin ich natürlich erstens für die Meinungsfreiheit und zweitens muss es uns nicht nur gelingen, zu Liebe, Frieden und Mitmenschlichkeit zurückzufinden, sondern es muss uns auch gelingen, zur vollständigen Meinungsfreiheit zurückzukehren. Und das soll dieser Buchtitel auch aussagen.
Grünheide ist übrigens nicht nur bekannt für Tesla, sondern auch, er war der Verbannungsort, kann man nicht sagen. Ein DDR-Oppositioneller Robert Havemann war dort in den 70er Jahren bis zu seinem Lebensende unter Hausarrest. Die ganze Straße war abgesperrt von offiziell Polizei, wahrscheinlich Staatssicherheit. Also ja, irgendwie kommen wir dann doch immer wieder zurück.
Ja, genau. Also Robert Havemann war Grünheider. Robert Havemann ist in Fürstenwalde verurteilt worden. Die Straße, die heute auf das damalige Gericht zuführt, in Fürstenwalde ist mein Verlag, heißt Robert-Havemann-Straße. Robert Havemann ist in Grünheide beerdigt. Ich war mehrfach an seinem Grab. Und der Bürgermeister, der heutige Bürgermeister, war I.M. Peter Förster. Das heißt, in Grünheide gab es die größte Stasi-Dichte der gesamten DDR.
Und wegen Havemann, oder?
Nicht nur wegen Havemann, aber wahrscheinlich auch wegen Havemann. Ich hatte damals auch, mein erster Gedanke war wegen Havemann. Nein, nicht nur wegen Havemann, aber es war tatsächlich die größte Stasi-Dichte. Und einer dieser Zuträger, der über einen Gartenzaun fotografiert hat und darüber mitgeteilt hat, wie aus der Akte, aus einer Täterakte hervorgeht, wer gerade Westbesuch hat und so weiter, das ist der heutige Bürgermeister. Und der hat sich ja in verschiedenen Meinungsäußerungen, auch im Fernsehen, ausgesprochen totalitär gegeben, auch beim Widerstand, der gegen das Tesla-Werk mitten im Wasserschutzgebiet zustande kam, der hat von seiner, ich sag mal, es ist alles 40 Jahre her. Jeder kann sich ändern, aber der Mann hat sich offensichtlich nicht geändert, denn der wendet dieselben Methoden der Zersetzung und immer noch an und ruft hinter meinem Rücken zwischen Weihnachten und Neujahr meinen allergrößten Kunden an, um mich zu zerstören. Also wenn ich weiß, der Verlag lebt nur von gewerblichen Anzeigen und ich rufe den größten Kunden an, dass er das nicht mehr macht und ich als Bürgermeister setze meine gesamte Autorität in die Waagschale und rufe den persönlich an, den Geschäftsführer, dann sind das für mich tatsächlich Stasi-Methoden. Und es ist bei der Karriere tatsächlich nicht verwunderlich. Und das brauchen Sie auch nicht rauszuschneiden. Das sage ich voller Überzeugung und das ist auch alles, wie immer, was ich geschrieben habe, hundertprozentig belegbar. I.M. Peter Förster. Arne Christiani heißt er als Bürgermeister.
I.M., informeller Mitarbeiter, das waren, ich sag mal, Spitzel mit Unterschrift, also Leute, die sich verpflichtet haben, aber das waren keine hauptamtlichen Agenten. Wenn wir uns mal so die Jetztzeit angucken, also Corona und vielleicht auch danach, was hat Sie da vielleicht mehr entsetzt? Also, dass Politik so reagiert, dass Polizei so reagiert, wie sie es tun, also diese autoritären bis totalitären Staatsformen sich ausprägen, oder dass da wieder so der kleine Nachbar ist, der sich darin gefiel, hinter der Gardine anzurufen, der hat Besuch, der trägt die Maske nicht, der sagt ein falsches Wort, dem müsste man, naja, Sie wissen es.
Danke, dass Sie die Situation aus der Corona-Zeit nochmal so in wenigen Sätzen auf den Punkt bringen. Sicherlich eine Mischung aus allem. Ich habe am Karfreitag 2020 Folgendes erlebt. Meine Frau und ich hatten, wir haben ziemlich dicht beieinander Geburtstag, nämlich Ende März, Anfang April. Und ich hatte meiner Frau, weil ja alles zu war und wir nirgends mehr hin konnten, einen Gutschein geschenkt, sozusagen, den ich ihr gemalt habe. Picknick im Wald. Und wir haben uns in eine Picknickhütte gesetzt im Wald, der zur Stadt Erkner gehört. Ich hatte ein Tischtuch dabei, wir hatten echte Gläser, Weingläser, wir hatten Antipasti-Teller mit Olivenkäse und allem drum und dran. Und auf einmal kommt das Ordnungsamt und in den Wald gefahren am Feiertag und sagt, wir diese Picknickhütte komplett alleine genutzt haben, sollen auf der Stelle verschwinden. Und als ich dann Widerworte gab, haben die in völliger Überschätzung ihrer Macht, also in einer Allmachtsfantasie gesagt, wenn sie nicht sofort Folge leisten, nehmen wir sie mit. Als wenn ich mich vom Ordnungsamt mitnehmen lassen würde.
Zur Klärung eines Sachverhalts.
Genau. Also dann ist Folgendes passiert. Wir waren Gott sei Dank tatsächlich am Ende. Die haben also unsere Romantik nicht zerstört. Aber sie haben natürlich ein bleibendes Zeichen gesetzt, was mir nie wieder aus dem Kopf gehen wird, diese Situation. Und nachdem wir waren Gott sei Dank im Aufbruch begriffen, zusammengepackt hatten, bin ich zu dem Auto, wo die beiden dann ohne Maske und dicht an dicht im Gegensatz zu uns, die wir ja verheiratet waren und jetzt ja noch in dieselbe Stube zurückkehrten, gesagt, wissen Sie, das, was Sie hier machen, ist genau das, wie jede Diktatur funktioniert. Sie wissen, dass es absoluter Unsinn ist, ein verheiratetes Paar aus dem Wald aus gesundheitlichen Gründen zu vertreiben und die in ihre Wohnung zurückzuschicken. Aber sie beziehen sich darauf, dass das ihre Anweisung ist. Und das haben die mir auch so wörtlich gesagt, Anweisung ist Anweisung. Und genau so funktioniert eben jede Diktatur. Und ich habe das den Leuten auch unbedingt sagen müssen. Das war noch ganz am Anfang. Da ahnte ich ja noch nicht, dass es 3 Jahre weitergeht und immer schlimmer wird. Aber genau so funktioniert eben eine Diktatur. Und das haben wir alle gelernt in den Jahren. Und deswegen sind wir wahrscheinlich auch so sensibel dagegen.
Das sind dann die Leute, die am Ende sagen, ich habe ja bloß einen Befehl befolgt.
Richtig.
Mein Job getan, würde man heute sagen.
Ich lese gerade ein Buch über den Hauptkriegsverbrecherprozess in Nürnberg. Und zwar nicht geschrieben von damaligen Journalisten oder von Richtern oder Staatsanwälten, sondern von dem Gerichtspsychologen, der die ganzen Verbrecher aus der Nazizeit in den Zellen zur psychologischen Untersuchung besucht hat und mit denen gesprochen hat und darüber sozusagen Tagebuch geführt hat. Und das zieht sich bei den Menschen, die die Vernichtung von Juden propagiert haben, die die Vernichtung Andersdenkender propagiert haben, wie ein roter Faden. Ich habe doch nur Befehle ausgeführt. Und schuld war jemand ganz anderes. Ich habe immer nur das gemacht, was man mir gesagt hat. Und da sieht man schon, auch die fürchterlichste Diktatur, die Diktatur des Nationalsozialismus, die an Unmenschlichkeit vielleicht noch vom Maoismus und vom Stalinismus übertroffen wurde, jedenfalls zahlenmäßig, aber in Deutschland und Mitteleuropa eher die Zivilisation in Frage gestellt hat. Genau so hat es dort auch funktioniert. Und wir haben das ja auch erlebt in Corona. Wenn wir etwas vergleichen oder wenn wir etwas im selben Atemzug nennen, dann setzen wir es ja nicht gleich. Aber Erinnerungen und Analogien funktionieren halt oder gibt es halt in jedem totalitären System. Und gerade die Lektüre dieses Buches, die zeigt mir das nochmal. Aber ich habe auch ein anderes Buch gelesen, das habe ich lange vor Corona gelesen, das habe ich in der Corona-Zeit nochmal gelesen. Und zwar von Joachim Fest, einem der bekanntesten Publizisten in Deutschland, der das Buch geschrieben hatte, Ich nicht, über seine Jugend im Nationalsozialismus. Und sein Vater war Lehrer und der hat 5 Kinder gehabt und seine Frau war Hausfrau. Und er hätte weiterarbeiten können, wenn er nur in die NSDAP eingetreten wäre. Und er hat für sich entschieden und das auch den NSDAP-Parteifunktionären gesagt, ich trete nicht ein in die NSDAP. Er wurde nicht mehr gegrüßt, die Leute haben die Straßenseite gewechselt. Er hat alles verloren, seine Existenz. Er ist nicht ins KZ gewandert oder ins Gefängnis, aber er hatte eine 5-köpfige Familie oder eine 7-köpfige Familie zu ernähren und hat trotzdem widerstanden. Und dieses Buch sagt so viel und der Buchtitel sagt auch so viel. Denn der hat mit seine Kinder aufschreiben lassen, auch die Kleineren, die noch gar nicht richtig in der Schule waren, die hat er erst auf Latein aufschreiben lassen und dann auf Deutsch, wenn alle mitmachen, ich nicht. Und ich finde, dieser Satz gilt, wenn man seinen eigenen Verstand eingeschaltet hat, immer. Und er galt als erst recht bei Corona.
Ich nicht braucht manchmal sehr, sehr viel Kraft. Mhm. Woher nehmen Sie sie aus dem... Also einfach aus Ihrer Persönlichkeit, oder?
Ja, ich bin grundsätzlich ein fröhlicher Mensch, tatsächlich. Ich bin ein optimistischer Mensch. Sonst hätte ich ja auch nicht 1991 mit 21 Jahren diesen Verlag gegründet. Also das wohnt erstmal in mir. Aber ich meine, das, was ich alles mitgemacht habe in dieser Zeit, an Drangsalierung, an versuchter Zerstörung. Die haben ja nicht nur versucht, meinen Verlag zu zerstören, die haben auch versucht, mich als Person zu zerstören, unmöglich zu machen. Und mich auszugrenzen und mich im eigenen Ort als Nazi bezeichnet und so weiter. Und trotzdem gab es ja die vielen anderen. Und die vielen anderen, die haben mich getragen. Jeder Zuspruch, jeder Anruf, jeder Blumenstrauß, jede Pralinenschachtel, jede Umarmung im Verlag, jedes wortlose Danke von Menschen, die in den Verlag gekommen sind, die heute noch in den Verlag kommen, die anrufen, die vielen Spender, ohne die wir es in der Corona-Zeit, in der Zeit der Lockdowns nicht geschafft hätten, weil alle unsere Kunden waren ja zugesperrt. Wie willst du denn eine Anzeige an jemanden verkaufen, der nichts verkaufen kann? Ja, und dann habe ich die Leser gebeten, uns zu unterstützen. Und es kam ein sagenhafter Betrag zustande, der uns über Jahre getragen hat und das Weitererscheinen auch über diese 6 Monate zweitem Lockdown ermöglicht hat. Im ersten Lockdown ist es tatsächlich passiert, dass ich zum allerersten Mal in der Geschichte des Verlages die Zeitung nicht erscheinen lassen konnte, weil ich keine Kunden mehr hatte. Und ich hatte zu der Zeit auch noch eine Theaterkassenkette, alles in derselben Einzelfirma. Ich war nie eine GmbH, die Einzelfirma ist die ehrlichste Geschäftsform und die wollte ich auch aus Prinzip haben. Und ich hafte ja mit Haus, Hof, Frau und Kindern, wenn man so will. Und all das hatte ich an der Backe und ich konnte die Zeitung nicht mehr erscheinen lassen, weil einfach kein Kunde mehr offen hatte. Und beim zweiten Lockdown, der ja nun mal kurz bis Weihnachten dauern sollte, dann alles zusammen Weihnachten feiern können, noch einmal kurz.
Und dann war Ostern und dann war Sommer.
Tage, genau, die Arschbacken zusammenkneifen und dann hat das ja ein halbes Jahr gedauert und das haben wir kommen sehen. Und da haben wir tatsächlich die Leser um Unterstützung gebeten. Wenn sie eine der letzten freien Stimmen erhalten wollen, dann sind sie jetzt gefragt. Und all diese Unterstützung, die hat mich getragen. Und das ist vielleicht eine Parallele zu dem, was Bianca Witschel trägt. Deswegen möchte ich eigentlich auch nochmal jeden ermuntern, und ich sage das jetzt mal in die Kamera, wenn Sie Bianca Witschel stärken wollen, schreiben Sie ihr. Und legen Sie bitte für eine Rückantwort keine Briefmarken bei, weil die sind im Gefängnis verboten, da könnten Drogen dran sein. Es muss ein Postcode, den man nur über die DHL-App bekommt, nicht über die Webseite, muss beigefügt sein, wenn man Antwort haben will. Ja, man kann auch mehrere beifügen über diese 95 Cent, die ein Brief kostet. Nur dann kann sie auch antworten. Und da möchte ich Sie eigentlich jetzt auch mal so ganz freundlich und herzlich ermuntern. Das tut der Frau gut und trägt sie.
Und damit die Zuschauer das nicht vergessen, machen wir hier Schluss. Ich glaube, wir haben ohnehin dreimal so lange geredet.
Als ich dachte auch. Ja.
Ich gucke ja nie auf die Uhr in den Sendungen. Ja. Michael Hauke, ja, Verleger, Autor, weitgereister Mensch, der, ja, ich glaube... Na, ich mach's ganz kurz. Herzlichen Dank, dass Sie hier waren.
Herr Müller, wir hatten es ebenfalls ganz herzlichen Dank, auch dass Sie sich dieses Themas annehmen und dass Sie auch als Leuchtturm der Freiheit fungieren, als auf eins. Vielen Dank.